Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Sogenannter deutscher Boden im Libanon und einstürzende Wohnhäuser. Eine Reportage von Karin Leukefeld. Montag, 16. Februar 2026. Es ist früh am Morgen, als der Wagen Beirut in Richtung Norden verlässt. Ziel der Fahrt ist die nordlibanesische Hafenstadt Tripoli, wo vor wenigen Tagen weitere Wohnhäuser eingestürzt sind und 13 Menschen unter ihren Trümmern begraben wurden. Der Weg führt über die Corniche, die Küstenpromenade der libanesischen Hauptstadt, entlang des östlichen Mittelmeeres. Wie immer absolvieren dort Frühaufsteher zügigen Schrittes ihr morgendliches Walking-Programm. Landeinwärts ist die Corniche von Soldaten gesäumt, die eine Art Schutzkette bilden. Dazwischen stehen ihre Militärfahrzeuge. Besonders dicht stehen die Soldaten gegenüber dem militärischen Teil des Hafens von Beirut. Der Fahrer konzentriert sich auf den dichter werdenden Verkehr, prüft die Außenspiegel. Die Hupe verschafft ihm immer wieder Durchfahrt. Auf, in Anführungszeichen, deutschem Boden im Libanon. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist an diesem Morgen in Beirut aufgewacht. Dem Kurzprogramm des Bundespräsidialamtes war zu entnehmen, dass er am Abend zuvor auf dem Flughafen von Beirut gelandet war. Steinmeier soll an diesem Montag die Regierungsspitze des Libanon treffen. Präsident Joseph Aoun, Ministerpräsident Nawaf Salam und Parlamentspräsident Nabih Berri. Einem verlinkten Videoclip auf der Website des Bundespräsidialamtes sind wenige Sätze Steinmeiers in Anwesenheit von Aoun zu entnehmen. Er freue sich, in diesem wunderbaren Land zu sein. Er freue sich auf seine Termine. Zudem wisse er um die Bedeutung eines unabhängigen, souveränen Libanon in einem anspruchsvollen regionalen Sicherheitsumfeld. Deutschland werde den Libanon auch nach dem Ende der UNIFIL-Mission weiter unterstützen, um das Gewaltmonopol der libanesischen Armee zu stärken. Man teile ein überragendes gemeinsames Interesse. Man wolle, dass endlich dauerhafte Frieden und Stabilität in der Region einkehren. Am Montagabend traf der Bundespräsident Soldatinnen und Soldaten auf der deutschen Fregatte Sachsen-Anhalt, wo er an Bord eine im Schrifttext verlinkte Rede hielt. Es sei ihm eine Ehre, die Gäste an Bord der Sachsen-Anhalt willkommen zu heißen, so Steinmeier. Man stehe hier, wenn man so will, auf einem Stück deutschen Bodens im Libanon. Schiffsboden genauer gesagt, fest verteut im Hafen von Beirut. Gemeinsam anstoßen. Das deutsche Schiff hat es dem Bundespräsidenten so sehr angetan, dass er seine Rede damit auch wieder schließt. Mit diesem deutschen Schiff unter den Füßen und dem libanesischen Sternenhimmel über uns wolle man gemeinsam anstoßen auf die deutsch-libanesische Freundschaft, auf Verlässlichkeit und auf eine gemeinsame und geteilte Zukunft, so Steinmeier, der am folgenden Tag nach Jordanien reiste, zu einem sogenannten Stabilitätsanker, wie er dort sagen sollte. Die deutsche Fregatte ist Teil der seeseitigen UN-Friedensmission für den Libanon UNIFIL, was Steinmeier auch erwähnte. Sie sollte Waffenschmuggel verhindern, was ihr allerdings, so libanesischen Sicherheitskräften gegenüber Journalisten, nur teilweise gelungen war. Die Waffen, die während des Syrienkrieges seeseitig in den Norden des Libanon geschmuggelt worden waren, um von Söldnern verschiedener Kampfverbände im Krieg gegen die syrische Armee im Nachbarland eingesetzt zu werden, wurden von den deutschen Fregatten immer wieder übersehen. In Zukunft, nach dem von Israel und den USA geradezu erzwungenen Ende der UNIFIL-Mission im Südlibanon Ende 2026, könnte möglicherweise neben den USA und Frankreich auch die deutsche Marine mit deutschen Bodentruppen im Libanon in diesem sogenannten anspruchsvollen Sicherheitsumfeld stationiert werden. Mit Libanon und Jordanien besuche der Bundespräsident zwei Nachbarländer Israels, hieß es in den Nachrichten des Deutschlandfunkes. Der Fokus der Reise Steinmeiers lag also auf der Sicherheit Israels, die seit der Adenauerzeit in den 1950er Jahren im alles überragenden Interesse jeder bisherigen Bundesregierung ist. Zwar spricht Steinmeier von der Sicherheit der Region. Doch die Sicherheit der Länder, die wie Libanon, Syrien und die besetzten palästinensischen Gebiete täglich von Israel attackiert werden, wird Israels Interessen untergeordnet. Gemäß der UN-Charta hat jedes Land das gleiche Recht auf territoriale Integrität und Souveränität. Die israelische Straffreiheit allerdings hat Vorrang. Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant an Israel und rühmt sich, strategischer Partner Israels zu sein, an Bedeutung nur von den Vereinigten Staaten übertroffen. Deutsche Waffen und Panzerersatzteile werden in Gaza, im Westjordanland, in Syrien und im Libanon eingesetzt. Doch so sehr ins Detail geht Steinmeier, zumindest nach offiziellen Darstellungen, nicht. Und im Libanon ist man zu höflich, um das in einem offiziellen Rahmen gegenüber dem Bundespräsidenten anzusprechen. Zumal man froh über die deutsche Unterstützung für die libanesische Armee ist. Mit zweierlei Maß. Die Mühen der Ebenen gehören nicht in das Programm eines solchen Auftrittes. Es ging dem deutschen Bundespräsidenten weder um die schlechten Lebensverhältnisse vieler Libanesen noch um EU-Sanktionen gegen das Land. Diese wurden 2025 um ein weiteres Jahr bis Juli 2026 verlängert. Neben den EU-Sanktionen gibt es weitere Sanktionen der Vereinten Nationen, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten. Auch die Probleme der sogenannten neuen Flüchtlinge aus Syrien, vor allem syrische Alawiten, waren kein Thema. Zwar wurde der 218 Opfer der Explosion im Hafen von Beirut im Jahr 2020 gedacht, nicht aber der mehr als 3000 Libanesen, die bei einer ferngesteuerten Explosion ihrer persönlichen Funkrufempfänger, sogenannten Pagern, im September 2024 schwer verletzt, verstümmelt oder getötet wurden. Israel übernahm damals fast stolz die Verantwortung für die Mossad-Aktion und wurde bis heute für den nach internationalem Recht verbotenen Angriff auf die Zivilbevölkerung nicht zur Rechenschaft gezogen. Dafür mahnte der deutsche Bundespräsident in Beirut, Libanon und Israel müssten ihre Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen von 2024 erfüllen. Der Libanon müsse die Entwaffnung der Hisbollah sicherstellen, um die Voraussetzungen für einen israelischen Rückzug zu schaffen, so Steinmeier. Das ist die israelisch-amerikanische Interpretation der Vereinbarung. Die Einhaltung der UN-Sicherheitsratsresolution 1701 war von der Hisbollah erfüllt und wird von Israel ignoriert. Demnach sollen sich bis auf UNIFIL und die libanesische Armee keine bewaffneten Kräfte mehr im Süden des Libanon zwischen der sogenannten Blauen Linie und dem Litani-Fluss aufhalten. Weder Kämpfer der Hisbollah oder palästinensische Einheiten, noch die israelische Armee. Die aber bombt, zerstört, tötet ungestraft im Libanon und hält im Süden des Landes 5 Hügel besetzt. Mit umgebenden sogenannten Pufferzonen sind das laut UNIFIL 4000 Quadratkilometer. Weder die UNIFIL noch die libanesische Armee und auch nicht die Bewohner des Südlibanon sind vor den israelischen Angriffen sicher. Zumindest laut Protokoll des Bundespräsidialamtes Berlin blieb unerwähnt, dass Israel seit dem sogenannten Waffenstillstand mehr als 10.000 Angriffe auf den Libanon geflogen hat, wie aus im Schrifttext verlinkten UNIFIL-Zahlen hervorgeht. Israel hat ganze Landstriche und Dörfer dem Erdboden gleich gebombt. Fast täglich werden bei den Angriffen Menschen getötet. Auch am Tag des Steinmeier-Besuches bombardierte Israel den Süden des Libanon. Am vergangenen Samstag, wenige Tage nach dem Ende der Steinmeier-Reise, bombardierte Israel nahezu gleichzeitig 3 Wohnhäuser in der Umgebung der Stadt Baalbek in der nordöstlichen Bekaa-Ebene. Mindestens 10 Personen wurden getötet und 30 Personen verletzt. Die Orte in Baalbek wurden von israelischen Kampfjets gezielt attackiert. Bei den Toten in Baalbek handelt es sich nach Angaben der Hisbollah um 8 ihrer Kämpfer, darunter 2 Kommandeure. 2 der Toten wurden aus dem palästinensischen Flüchtlingslager Ain al-Hilwa gemeldet, das bei Sidon im Süden des Libanon liegt. Bei dem Angriff auf Ain al-Hilwa waren Drohnen im Einsatz, die Berichten zufolge von israelischen Kriegsschiffen vor der Küste des Libanon gesteuert wurden. Die Raketen schlugen im Hettin-Viertel des Lagers ein und trafen das Gebäude der ehemaligen palästinensischen Sicherheitsbehörde. Das Gebäude wird aktuell als Zentrum für Hilfsgüter genutzt. Bei den Toten handelt es sich um 2 Mitglieder der Hamas-Jugendorganisation. Einstürzende Wohnhäuser. Auch die Opfer der zahlreichen eingestürzten Wohnhäuser im Libanon waren laut öffentlichen Verlautbarungen kein Thema bei den deutsch-libanesischen Gesprächen. Der mangelhafte Zustand libanesischer Gebäude sorgt immer wieder für Tote und Obdachlosigkeit. In Tripoli, der einst blühenden nordlibanesischen Hafenstadt, sind in diesem Winter mindestens 15 Personen beim Einsturz ihrer Wohnhäuser ums Leben gekommen. Ende Januar starben ein Vater und seine Tochter, als zwei Häuser zusammenbrachen. Am 8. Februar stürzten erneut zwei Häuser in Bab al-Tabaneh ein. 13 Menschen starben. Seit Winterbeginn mussten zahlreiche Evakuierungen von Wohnhäusern in Tripoli vorgenommen werden, weil sie einsturzgefährdet waren. Nach Angaben der Stadtverwaltung müssten weitere 114 Wohngebäude geräumt werden. Doch für die 600 davon betroffenen Familien gibt es keinen alternativen Wohnraum. In Bab al-Tabaneh, einem der ärmsten Stadtviertel von Tripoli, traf die Autorin Bewohner der eine Woche zuvor eingestürzten Wohnhäuser. Die Häuser standen einst oberhalb einer vielbefahrenen Straße mit Geschäftshäusern, Cafés und einer Tankstelle. Zu dem höher gelegenen Viertel gelangt man über eine steile Straße, die zu dem dicht bebauten Hang hinaufführt. Man passiert einen Kontrollposten der libanesischen Armee. Viele Jahre lang fanden an diesem Hang Kämpfe zwischen den Alawiten des höher gelegenen Jebel Mosin und Sunniten aus Bab al-Tabaneh statt. Der nach außen hin religiöse Konflikt zwischen den beiden Gruppen entstand im Osmanischen Reich, als die herrschenden sunnitischen Osmanen die Alawiten unterdrückten. Die Alawiten sind eine Strömung des schiitischen Islam. In der jüngeren Geschichte geht der auch bewaffnete Konflikt zurück auf die Zeit des libanesischen Bürgerkrieges von 1975 bis 1990. Kern der Auseinandersetzung war die Gegnerschaft der Sunniten oder Unterstützung der Alawiten gegen oder für die Regierung von Hafez al-Assad, später Bashar al-Assad, die beide aus einer alawitischen Familie stammten. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt, zumal die Bewohner beider Viertel unterprivilegiert und arm sind. Die Stabilität der Wohnhäuser in beiden Vierteln hat teilweise schwer unter den Kämpfen gelitten. Jeder kann den Weg zu der Einsturzstelle der Häuser in Tabaneh zeigen. Auf einem Gehweg vor noch höher gelegenen Häusern sitzen und stehen einige Menschen, die sich angeregt unterhalten. Alle hatten in den beiden Häusern gewohnt und den Einsturz überlebt. Oder sie sind Angehörige der nun obdachlos gewordenen Menschen. Wir sind Menschen. Wir brauchen eine Wohnung. Unter den Menschen ist auch die 78-jährige Laila Mahmoud Tishreen. Ganz in Schwarz gekleidet sitzt sie gegenüber den Trümmern und wischt sich Tränen aus den Augen. Hier habe sie seit ihrer Heirat vor 56 Jahren mit ihrem Mann gelebt, berichtet die Frau. Ihr Mann sei vor 4 Jahren gestorben. Sie habe dort allein gewohnt. An diesem Tag hatte sie das Haus verlassen, um bei einem ihrer Kinder, die zumeist in der Nähe wohnten, zum Essen zu gehen, erinnert sie sich. Kaum sei sie dort angekommen, habe sich die Nachricht von den einstürzenden Häusern wie ein Lauffeuer in Tabaneh verbreitet. Voller Angst sei sie mit ihrem Sohn und dessen Familie zurück zu ihrem Haus gelaufen, doch es sei nicht mehr da gewesen. Nur Trümmer, so die 78-Jährige, und zeigt auf eine Kachel, die aus den Trümmern hervorschaut. Mein Boden hatte diese Kacheln, sagt sie und schaut wie gebannt auf den Trümmerberg. Meine Wohnung war ganz oben im 3. Stock. Nach und nach haben wir erneuert, repariert, immer wenn wir etwas Geld übrig hatten. All ihre Ersparnisse, die sie für ein gutes Leben im Alter zurückgelegt hatte, seien mit dem Einsturz verloren gegangen. Sie lebe jetzt bei ihrer Tochter, die im Parterre eines Hauses in der Nähe wohne. Ihr Sohn wohne auch in der Nähe, doch sei es ein hohes Haus. Er wohne im 7. Stock, einen Aufzug gebe es nicht, die Treppen hinauf könne sie nicht mehr steigen. Und unser Haus ist auch einsturzgefährdet, sagt ihr Sohn und zeigt auf seinem Handy Fotos und Videos, auf denen tiefe Risse in Bodendecken und in den Wänden zu sehen sind. Immer wieder habe er beim Stadtrat auf den schlechten Zustand der Häuser aufmerksam gemacht, doch nie sei etwas geschehen. In unserem Haus leben 170 Menschen. Was wird aus uns, wenn es einstürzt? Immer wieder entwickelt sich ein lebhaftes Gespräch unter den Menschen und sie tauschen aus, was ihnen der Stadtrat gesagt hatte. Man habe sie zwar registriert, doch wisse man nicht, wann, wo und wie sie Hilfe erhalten würden. Man habe keine neue Unterkunft zugewiesen bekommen, man wisse nicht, wie viel Geld man erhalten werde. Er habe gehört, dass jeder 1.000 US-Dollar erhalten solle, wirft Mahmoud Zaman ein. Er habe wie durch ein Wunder überlebt, weil er rausgegangen sei, um etwas zu besorgen. Sein Freund sei in der Wohnung gewesen, als das Haus einstürzte. Nun liegt er mit vielen Brüchen und Quetschungen im Krankenhaus. 1.000 US-Dollar seien zu wenig, so Zaman. Wie sollte er bezahlen, wenn seine Mutter jetzt sterben sollte und er sie beerdigen müsse? Er habe gespart, weil er heiraten wollte. Doch nun sei alles dahin. Wir wollen doch nur, dass man sich um uns kümmert, sagt ein Mann mit staubiger Arbeitskleidung. Wir sind Menschen, wir sind arm. Wir brauchen ein Haus, eine Wohnung, wir brauchen Kleidung, Essen und Medizin. In einem gemeinsamen Bericht von UN Habitat und der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF aus dem Jahr 2018 wird Tabarnais als einkommensschwaches, benachteiligtes Viertel beschrieben, mit schwacher öffentlicher Sozial- und Grundversorgung und begrenzten Lebensgrundlagen. Die Einwohnerzahl wird damals mit 20.499 Personen angegeben. Rund 17,1% davon sind Syrer und palästinensische Flüchtlinge aus Syrien. Die meisten der Syrer kamen zwischen 2011 und 2017 nach Tabarnais, sind also Kriegsflüchtlinge. Die Probleme der Bevölkerung werden ausführlich mit hoher Arbeitslosigkeit und hohen chronischen Erkrankungen beschrieben. Von den 765 Gebäuden waren 74% Wohnhäuser, die zumeist zwischen 1944 und 1975 gebaut worden waren. 11% der Häuser waren nicht ans Stromnetz, 26% der Häuser waren nicht an die Wasserversorgung angeschlossen. 51% der Wohnhäuser benötigten schon 2018, als der UN-Bericht entstand, umfassende Reparaturmaßnahmen und sogenannte Notfallinterventionen. Tripoli gilt als die ärmste Stadt im Libanon. Söhne der Stadt sind allerdings der langjährige Ministerpräsident Najib Mikati und sein Bruder Taha, die laut Forbes im Jahr 2026 mit jeweils 3,1 Milliarden US-Dollar die beiden reichsten Männer des Libanon sind. Ihr auf Telekommunikationsfirmen beruhender Reichtum hat für Tripoli und seine Bewohner ebenso wenig Fortschritt gebracht wie die vielen Worte verschiedener Regierungen. Der Wiederaufbau wird dauern. Nur wenige Kilometer entfernt im Zentrum von Tripoli ist Bürgermeister Abdulhamid Kerimi ein vielbeschäftigter Mann. Nur wenige Minuten hat er Zeit, um Fragen der Autorin zu beantworten. Dann wartet schon der Nächste, um zu ihm vorgelassen zu werden. Kerimi ist erst seit 6 Monaten im Amt, sagt er höflich. Er habe eine schwere Last aus den vorherigen Jahren übernommen. Vor der Finanzkrise hatten wir 60 Millionen US-Dollar auf der Bank. 2 Millionen davon sind uns geblieben. Die unsicheren Häuser in Tabarnais und anderen Stadtteilen seien nicht die einzige Herausforderung für den Stadtrat. Mit der Regierung in Beirut sei ein Notfallplan ausgearbeitet worden. Vorgesehen seien Zahlungen an die obdachlos gewordenen Menschen für 1 Jahr, damit sie eine neue Wohnung finden könnten. Das Gesundheitsministerium habe zugesagt, die Kosten für die medizinische Behandlung aller Verletzten zu übernehmen. Weitere Evakuierungen seien vorgesehen. Der Wiederaufbau werde vermutlich erst in 2 Jahren richtig beginnen können, sagt Bürgermeister Karimé. Ein Ingenieursteam habe die Aufgabe, die Bausubstanz zu prüfen, dann werden Neubaugebiete ausgesucht. Die Koordinierung in Beirut liege in den Händen des Notfallkomitees, das direkt dem Ministerpräsidenten unterstellt sei. Er habe Hoffnung. Zumal in Tripoli wieder mehr investiert werde. Der Hafen sei stärker frequentiert, ein nahegelegener Flughafen werde renoviert, jährlich werde es zukünftig eine Messe geben. Und, fügt er hinzu, eine neue Freihandelszone nahe am Hafen werde eröffnet. Er meint, das wird neue Investoren anlocken, Arbeitsplätze schaffen. Er sei zuversichtlich, dass die Stadt wirtschaftlich wieder auf die Beine komme. Mittlerweile wurde bekannt, dass die Stiftung des internationalen Container- und Logistikunternehmens CMA, die CMA-CGM-Stiftung, zugesagt habe, einen Notfallfonds in Höhe von 1 Million US-Dollar zur Unterstützung von Tripoli, der zweitgrößten Stadt des Landes, aufzulegen. Schwerpunkt soll die Hilfe für die obdachlos gewordenen Familien sein. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Auf unserer Homepage können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie täglich über die neuesten Artikel der Nachdenkseiten informiert.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.